Ziel. Lass uns mal ganz kurz zu Graf rein, ja? Ganz kurz, ich will nur gucken.
Ja, ich weiß. Jedes Mal, wenn ich in der Innenstadt bin, ich komme nicht dran vorbei. Meine Frau will auch mal rein. Und ich muss die englische Abteilung durchgucken. Und dann gehen wir nach oben in die Spielabteilung.
Ja. Eine kleine Empfehlung irgendwie so abholen?
Ja, aber wer kann uns da weiterhelfen?
Schönen guten Tag. Kann ich Ihnen eine Empfehlung aussprechen?
Sehr gerne. Ja. Hi. Ja, hi Tini.
Hallo Michel.
Und hallo Jona.
Hallo Jona.
Hallo ihr beiden, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast auf unser kleines Podcast-Experiment und mit uns ein kleines Gespräch darüber zu führen, was du da so machst und wer du bist und warum wir dich gerade hier bei uns in unseren nerdigen Podcast einladen, bei dem wir über Bücher, Serien und Spiele reden.
Ja. Vor allem Bücher, ja. Das assoziiert man ja zuerst, wenn man so an Graf hört, genau. Denkt, nicht wahr?
Wir sind ja auch eine Buchhandlung, da liegt das irgendwie total nahe.
Ja,
genau.
Auch beim Thema Spiele bin ich natürlich sofort mit an Bord.
Ja, genau, so habe ich dich ja auch kennengelernt bei Graf, einer meiner Lieblingsläden, weswegen wir auch jedes Mal, wenn wir irgendwelche Bücher oder Audiobooks haben, auf Graf verlinken.
Genau.
Grundsätzlich.
Ich bedanke mich herzlich.
Ja. Ja, sehr gerne. Das ist uns einfach wichtig, weil ihr für uns hier auch lokale Helden seid in Braunschweig.
Genau.
Und uns mit guter Literatur und verdammt guten Spielen beglückt.
Wir geben unser Bestes.
Genau. Magst du ganz kurz in irgendwie so ein, zwei Sätzen sagen, wer du bist und was du bei Graf machst?
Na klar. Ich bin Jona oder Jona Schnür, wie auf meinem Namensschild steht, an dem man mich gut bei Graf erkennen kann. Ich arbeite seit 2018 in der Buchhandlung, habe da meine Ausbildung gemacht, bin jetzt aber schon lange fertig und durfte nach der Ausbildung direkt in der Spieleabteilung durchstarten, was für mich so ein bisschen ja, der Dream come true gewesen ist. Also,
ja, geil.
Ja, zumal zu dem Zeitpunkt auch gar kein richtiger Spielladen in Braunschweig existierte. Das heißt, ihr habt da natürlich irgendwie so eine Pole Position gehabt, ne?
Total. Und ich sag mal, da die Mischung aus privatem Interesse und freier Hand in der Sortimentsgestaltung hat natürlich für mich echt einen großen Einfluss gehabt.
Ja, das glaube ich wohl, das glaube ich wohl. Privates Interesse ist ein gutes Stichwort. Hast du denn ein Buch oder ein Spiel für uns mitgebracht, das du uns gerne vorstellen möchtest?
Ausnahmsweise tatsächlich ein Buch. Normalerweise hätte ich natürlich eher zum Spiel gegriffen.
Ja.
Aber ich bin im absoluten Dungeon-Crawler-Karl-Fieber.
Und yeah.
Ich bin ich nicht alleine hier.
Nee. Hervorragend.
Genau. Ja, ich stehe jetzt zu fragen, was ist das? Worum geht's da?
Dungeon-Crawler-Karl ist eine fantastische Buchserie. Auf Deutsch bisher nur ein Teil, aber der zweite naht und kommt jetzt nächsten Monat schon raus. Mhm. Auf Englisch gibt es schon 8 Bände.
Und wobei die nur der erste bisher als Paperback erschienen ist,
genau,
glaube ich. Ne?
Der Rest ist noch Hardcover und dementsprechend teuer, aber ich muss sie besitzen. Sie werden in meinem Bücherregal stehen.
Ja. Ich warte noch auf die Paperbacks.
Ja, genau. Ich habe kurz überlegt, aber nachdem ich mit dem ersten Band durch war, wusste ich, es geht nicht. Ich kann nicht warten. Dungeon Crawler Karl. Der Titel verrät schon die wichtigste Prämisse. Mhm. Es geht um Karl, der in einem Dungeon crawlt.
Genau. Okay. Und zwar nicht mit seinem Charakter, sondern als er selber.
Richtig. Ach was. Die Erde ist nämlich ein Experiment von Aliens, eins von vielen. Und der Tag ist gekommen, an dem dieses Experiment quasi eingelöst wird. Die Erde wird im wahrsten Sinne des Wortes platt gemacht. Alle Gebäude werden dem Erdboden angeglichen. Und das Überleben lebt nur der Teil der Menschheit, der sich außerhalb von Gebäuden befindet.
Ui. Ja, wollen wir schnell raus hier? Dass wir jetzt platt gemacht werden?
Für Karl super ungünstig in dem Moment, weil er irgendwie... Es ist kalt.
Ja, es ist die kälteste Nacht des Jahres und er ist gerade der preisgekrönten Katze seiner Ex-Freundin hinterher nach draußen gelaufen. In einer Lederjacke, Boxershorts und pinken Crocs.
Ja.
Die Crocs, geil.
Ja. Okay.
Sind da an den Crocs auch so schöne, wie nennt man das so?
Diese kleinen
Symbole da dran, diese kleinen Anhänger?
Ich glaube nicht.
Das Detail hat das leider nicht verraten.
Okay, ich glaube, das wäre noch scharf gewesen. Das
ist klar. Ja, also sind er und die Katze.
Genau, die haben die Wahl, jetzt auf dieser komplett kahlen Oberfläche der Erde zu bleiben oder sich in den Dungeon zu begeben. Denn quasi das Alien-Experiment geht gerade erst richtig los. Es wird unterirdisch ein Dungeon mit 18 Leveln erschaffen. Und die übrig gebliebene Menschheit darf jetzt in diesen Dungeon rein, um den Gewinn zu kämpfen. Man muss Level 18 erreichen, dann ist man neuer Herrscher über die Erde.
Ja, wenn es weiter nichts ist.
Wow. Genau, alle anderen Ressourcen werden irgendwie von den Aliens mitgenommen und irgendwie sowas, ne? Das ist,
ja, so genau erfährt man das nicht, weil wir dann ja sehr schnell mit Karl und dieser Katze, Princess Donut, in den Dungeon reingehen und sehr schnell auch mit den ersten Monstern konfrontiert werden. Und diese Buchreihe ist ein totales Fest der Popkulturreferenzen.
Absolut.
Okay, sowas liebe ich ja.
Ja.
Okay. Es gibt auch so Zwischensequenzen. Also es ist ja, es wird quasi so als intergalaktische Fernsehshow übertragen.
Genau.
Oh mein Gott, also ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. So ein bisschen Makabre wie Panem quasi, ne? So,
ja.
Dass irgendwer im Kapitol sitzt und sich das anguckt, während die anderen da irgendwo lang kriechen, hier gesagt.
Hat auf jeden Fall auch so ein bisschen stark kapitalismuskritische Ziele.
Ja, ja.
Ganz minimal.
Ja, und es verpackt so viel. Ein Kollege von mir, der mir das auch sehr ans Herz gelegt hat, das endlich zu lesen, sagte, immer wenn ich das Buch zumache, denke ich so eine halbe Stunde später, oh, ich will weiter zocken. Mhm. Aber also weil man beim Lesen so das Gefühl hat, man ist selber in diesem Spiel so eigentlich drin.
Ja. Wow. Das hat, glaube ich, irgendwie als Webserie oder sowas begonnen. Also es ist, glaube ich, irgendwie erst online veröffentlicht worden.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, genau. Und ist dann gepublished worden. Wirklich großartiges. Also ich habe das erste Buch bisher nur gelesen, aber das hat mich schon total gefangen.
Ja, es wird immer noch nur besser. Ich bin jetzt bei der Hälfte von Band 3 ungefähr. Mhm. Aber auch innerhalb von 2 Wochen, glaube ich, jetzt. Ja. Und es hat wirklich den Suchtfaktor. Ich trage dieses Buch auch heute mit mir rum.
Dann ja, schön. Ja,
muss ich auch nachher mal ein bisschen Blick drauf werfen.
Ist auch so schön. Ist es auch die deutsche Version auch so schön in Neonfarben gehalten?
Ja.
Oder?
Ja, Cover ist tatsächlich das gleiche auf Deutsch wie auf
Englisch. Ja, großartig.
Okay, cool. Ja. Und Paperback und gebunden sehen die gleich aus? Oder?
Vom Cover ja.
Ja,
ja doch.
Mhm.
Nicht.
Es gibt bestimmt auch noch irgendeine Deluxe-Edition in Englisch irgendwo. Kann ich mir vorstellen. Gibt es ja immer. Ja. Aber die haben halt dieses großartige, moderne Neon-Design.
Ja.
Und genau. Es gibt auch ein Rollenspiel dazu natürlich. Also man kann das auch tatsächlich selber als Rollenspiel spielen.
Wie ist das denn?
Sehr gut, das wusste ich auch nicht. Muss ich mir gleich mal angucken, wenn ich morgen zur Arbeit komme.
Ja, mega,
genau.
Mega gut.
Also es gibt tatsächlich ein Dungeon Crawler Karl Rollenspiel mittlerweile.
Cool.
Und also was mich daran so fasziniert hat, also es gibt so kleine Bonbons, wie normalerweise, wenn Tiere in den Dungeon geraten, dann werden sie irgendwie als NPCs oder als Companions für die meisten Menschen generiert.
Mhm.
Nicht Princess Donut.
Nein, Princess Donut ist ein echter eigener Crawler.
Ja.
Die kriegt dann auch irgend so einen Keks, so einen Pet-Cookie, mit dem sie dann sprechen kann und mit dem ihre Stats, weil natürlich hat jeder auch so einen Stat-Block.
Mhm. Genau, den man noch reingucken, einsehen kann.
Richtig, geht durch die Decke. Also Princess Donut ist deutlich stärker als Karl.
Ja.
Und ihr Charisma ist natürlich klassisch Katze.
Genau.
Gigantisch.
Ja.
Und das ist so witzig.
Das ist großartig. Hat auch ein Inventory.
Oh nein.
Das heißt, er kann auch also quasi so eine Art Hammer-Space, also kann auch Dinge wegpacken ins Inventory.
Wie geil ist das denn?
Und zwar alles, was man, ich glaube, schafft, 2 Sekunden am Stück aus eigener Kraft hochzuhalten, kann man looten.
Genau.
Was Karl auch sehr umfangreich tut.
Ja.
Ich wollte sagen, ich meine, er läuft ja nur mit Boxershorts und Crocs rum und Lederjacke.
Ja, genau.
So, was wie und seine und Princess Donut. Die,
Genau.
Wie hebt die Sachen hoch? Wie macht die das? Wie hebt die Sachen hoch?
Ich glaube, für Princess Donut ist es anders, weil sie als Vierfüßler, sie kann Sachen mental einfach ins Inventar snappen.
Wow.
Oh, ja.
Das war cool. Okay, wie begegnen sie den ersten Monstern? Weil, hat er da schon eine Waffe? Hat er da irgendwas gefunden?
Nee.
Ja, genau, das dachte ich nicht. Das ist
ein Running Gag so ein bisschen,
Das ist der absolute Running Gag. Also dieser Dungeon wird betreut von einer künstlichen Intelligenz.
Mhm.
Und die ist auch so ein bisschen dafür zuständig, was für Achievements die Leute so kriegen. Das ist übrigens auch immer super witzig, wenn die dann Achievements kriegen für irgendwelchen Blödsinn. Also Karl kriegt relativ schnell eins für, du hast 1 Tonne Material gelootet. Herzlichen Glückwunsch.
Ha, ha, ha,
er kriegt auch mehrere Fuß bezogen.
Genau, denn
Er macht, kriegt ein Upgrade für seine Crocs.
Er kriegt seine... Nee, die Crocs verliert er ziemlich schnell. Ja. Er ist dann barfuß unterwegs.
Nein.
Und diese KI scheint einen absoluten Fußfetisch zu haben und so weit wie möglich zu unterstützen.
Ja.
Das ist so ein bisschen der Running Gag, der sich... Auf jeden Fall bis Band 3 zieht er sich noch. Ich weiß nicht, ob... Aber bestimmt wird der bis Band 8 durchgezogen.
Garantiert. Also es ist großartig, ne? Wow. Also es ist, wow. geht dann quasi auch so weit, dass er dann extra XP kriegt fürs Zertreten von Gegnern und...
Er kriegt auch ein Pediküre-Set,
ja.
Was, wenn er das alle 30 Stunden einmal anwendet für 10 Minuten, dann kriegen seine Füße, sind die unzerstörbar. Dann können die nicht kaputt gehen.
Ja, genau.
Es ist alles ein bisschen...
Das heißt, im Endeffekt braucht er gar nicht so eine Waffe, sondern tritt die Monster mit den Füßen tot.
Ja.
Also er darf auch boxen und so weiter. Genau. Sprengstoff wird auch noch ein wichtiges Thema werden für ihn. Ja, es ist...
Aber was ist denn, findet man denn so wie klassisch in, ich sage jetzt mal, im Rollenspiel Dungeons & Dragons, findet man denn da auch Truhen, wo man irgendwie Sachen...
Absolut.
Also, alles. Dass man dann irgendwie mit Rüstung, Schwert... Mhm.
Es gibt auch Bosskämpfe.
Okay, ja. Wie sehen denn da die Monster aus? Also was ist, ich meine, wenn das unsere Welt ist, die in den Boden gestampft wurde, sind es dann auch unsere, ich sag mal, Tiere, die gegen die man
antritt? Sehr klassische Dungeon-Monster, ne?
So? Ja, aber so ein bisschen abgespaced. Also man muss sich überlegen, da sind Aliens, die ganz viele verschiedene Planeten zur Auswahl haben und jede neue Season von dieser TV-Serie, dieser Game-Show wird halt auf einem anderen Planeten gedreht. Und die versuchen immer so die lokale Kultur da mit zu verwurschten. Und geben dem aber natürlich noch so ihren eigenen Alien-Spin.
Ja. Es gibt durchaus Goblins.
Ja.
Ah.
Relativ früh auch schon.
Aber es gibt auch ganz, ganz wilde. Es gibt die Krakeren. Die
finde ich auch
großartig.
Oh,
gigantisches Tentakelmonster, die all ihre Minions in so einem Pyramid-Scheme für, ich glaube, im zweiten oder ersten Band verkaufen sie irgendwelchen Moonshine, selbstgebrauten Moonshine und so.
Genau. Und so ein Multilevel-Marketing-Scheme.
Ja.
Was?
Ja.
Okay.
Deswegen heißen sie auch Cray Karen, ne? Also Karens quasi.
Ja.
Mhm. Ja. Aber nicht nur Monster werden zum Problem, sondern auch andere Crawler, ne?
Oh ja, es gibt auch richtig quasi Spieler gegen Spielerkämpfe.
Mhm.
Weil es geht ja letztendlich darum, für sich selbst so das Beste rauszuholen. Und manchmal kommen einem da die anderen Spieler nicht wieder.
Ja. Ja, und dann kommt das Problem. Du kannst ja einfach sagen, okay, dann bleibe ich jetzt halt im Dungeon Level 1 oder 2.
Ja.
Aber nein, die werden irgendwann geschlossen.
Richtig.
Und ach so.
Und wenn du da nicht raus bist, dann wirst du mitgelöscht, oder?
Genau.
Ja, das heißt, du hast immer eine bestimmte Zeit, die Treppe zum nächsten Level zu finden.
Mhm.
Und das ist sozusagen auch schon eine Herausforderung in sich.
Genau.
Und da muss ich auch sagen...
Aber dadurch werden ja auch viele dezimiert da, ne?
Ja.
Es werden auch immer Zahlen geliefert, quasi, wie viele Überlebende noch da sind.
Das ist ja richtig.
Ja, und da muss ich sagen, das fasziniert mich auch so an dieser Serie... Von dem, was wir gerade erzählt haben, es ist ja alles krass drüber, ne?
Es ist super
überzogen, es ist gory ohne Ende, es ist irgendwie witzig, aber gleichzeitig total brutal.
Mhm.
Und es hat so Momente, die wirklich charakterliche Tiefe haben.
Ja.
Die philosophische Fragen, naja, nicht ausdiskutieren, aber anreißen.
Mhm.
Und wir sind ja die ganze Zeit bei Karl im Kopf und der macht sich wirklich auch doll Gedanken. Also... Der hat so einen kleinen Retter- und Helfer-Komplex. Der möchte nicht als Sieger da rausgehen. Der möchte versuchen, so viele Leute wie möglich zu retten.
Ja. Gibt ja einen Grund, warum er der Katze nachsteigt.
Richtig.
Obwohl er sie eigentlich verabscheut. Obwohl er die Katze eigentlich überhaupt nicht mag.
Ja.
Und trotzdem geht er halt in Crocs und Unterhose raus, um die Katze zu retten vom Baum.
Ja. Und da, also das finde ich, ist auch nochmal so ein toller Twist irgendwie, dass das Buch sich auf der einen Seite ja überhaupt selber nicht ernst nimmt, weil es ja mit allen Stereotypen, die es gibt in dem Genre, spielt und die auf die Spitze treibt. Und gleichzeitig aber auch, also man merkt auch, da ist so ein kleiner Bildungsauftrag mit drin.
Ja.
Ja, du würdest eine absolute Empfehlung geben für die Reihe?
100%. Also man darf die nicht anfangen, wenn man irgendwie im Verlauf der nächsten 2 Monate wichtige Termine hat. Das geht nicht. Aber wenn man Zeit hat oder bereit ist, irgendwie Freundschaften und sonstiges Privatleben zu vernachlässigen, dann sollte man das anfangen, ja.
Genau, ich habe den ersten gelesen, warte jetzt auf die Erscheinung der Paperbacks auf Englisch und werde, sobald die auf dem Markt sind, Stück für Stück die Bücher mir zulegen. Ich habe in letzter Zeit viele Bücher tatsächlich digital gekauft und digital gelesen, aber Dungeon Crawler Karl gehört zu denen, die ich auch tatsächlich als Buch kaufen möchte, weil ich die auch einfach total toll finde.
Ich glaube, ich werde mich mal bei Graf reinsetzen und mal anlesen.
Mach mal.
Aber ich weiß...
Dein Englisch ist ja auch gut genug für die englische Version.
Theoretisch ja. Ich liebe aber auch einfach gebundene Bücher. Ne?
Ja.
Ich liebe einfach, es sieht so schön aus.
Ich bin so ein kleiner, weißt du, ich frage so,
wie das so aussieht und ob und so. Ja. Und ja, klar, gebundene Bücher sind teurer, aber es sieht so schön aus.
Ja. Das stimmt allerdings. Genau. Mein großer Traum ist ja eines Tages, ne, wenn man mal wirklich viel, viel Geld hat, alle Bücher neu binden zu lassen und dann mit so einem Classic Bag mit Goldschnitt und dann.
Ja.
Ja. Oh. Wäre natürlich für Dungeon Crawler Karl auch irgendwie witzig.
So ein Lederverschlag und dann so aber irgendwie schon noch ein schönes gedrucktes Bild drauf. Also so ins Leder irgendwie
Ich glaube, für Dungeon Crawler Karl fände ich es viel witziger, wenn das irgendwie so ein Pseudo-Leder wäre, das vorne dann so aussieht, als wäre es ein Mimik oder sowas. Also das wäre, glaube ich, noch viel cooler.
Ja.
Genau. Ja, vielen Dank für dieses großartige Buch. Hättest du es jetzt nicht vorgestellt, hätte ich es wahrscheinlich in der nächsten Folge irgendwann mal vorgestellt.
Meine To-Do-Leseliste wird länger.
Ja.
Das ist effektiv nicht gut, weil ich habe noch so viele Bücher. Aber andererseits...
Leg sie alle zur Seite und lies dann den Roller Karl. Habe ich auch gemacht.
Ging mir auch so. Also ich habe es auch, ich habe es gelesen und dachte, komm, fängst du es am Abend an. Das war ein großer Fehler. Das war eine kurze Nacht.
Ui!
Ja, also ich konnte es nicht weglegen, das war ein Problem.
Das ist wirklich gefährlich.
Ja, ein gefährliches. Dieses Buch ist gefährlich. Ungefährliche Dinge beinhalten unter anderem deinen Job. Genau.
Ja.
Und dein Job ist auch einer der Gründe, warum du jetzt gerade hier bei uns bist.
Das stimmt. Soll ich einfach mal so den Rundumschlag machen, was ich eigentlich genau tue?
Ja, gerne. Was machst du?
Genau, also ich bin in allererster Linie gelernter Buchhändler.
Mhm.
Was ja viele nicht wissen, dass das ein einzelstehender Beruf ist und man jetzt nicht Einzelhandel lernt und wenn man ganz viel Glück hat, dann landet man vielleicht im Buchhandel, sondern man kann sich spezifisch dafür entscheiden. Noch, mal gucken. Genau, habe 3 Jahre bei Graf gelernt und da alle Abteilungen, die wir so haben, kennengelernt. Mhm. Also von irgendwie Zeitschriften im Keller bis Rechnungsschreibung in der Verwaltung. Also die Zeitschriften sind schon bei uns im normalen Laden auch zu finden, aber der Arbeitsplatz ist im Keller.
Irgendwann habe ich irgendwie eine Etage verpasst.
Ich bin immer sehr, sehr beneide. Also jetzt gerade der Kollege, der hat schon kühle Füße da oben.
Ja, ja.
Genau, und wir sind bei uns ja schon relativ klar in Abteilungen aufgeteilt. Mhm. Also jeder hat so sein Fachgebiet. Das überschneidet sich links und rechts immer so ein bisschen mit dem, was da drumherum steht. Aber also ich bin schon ein krasser Fachidiot für Spiele, muss man sagen. weil mich das einfach am meisten interessiert, weil ich da am meisten meiner Zeit verbringe. Mhm. Ich bin nebenbei aber auch noch fürs Kinder- und Jugendbuch mit zuständig. Das ist
direkt nebeneinander, ne?
Ist das dann oben auch beim Spiel? Ah ja.
Genau, das ist alles auf einer Etage.
Ja.
Passt ja auch ganz gut. Wir haben ja auch viele Kinderspiele.
Ja.
Mhm. Und oft kann man in der Beratung wirklich beides gut verbinden. Ich habe heute gerade eine junge Mutter gehabt, die für einen 2-Jährigen was suchte. Und dann haben wir uns Baggerbücher angeguckt. Und aber auch Gesellschaftsspiele für
junge
Kinder.
Schön. Ja, sehr cool.
Dann kann man das ganz gut verbinden. Und die Hobbyabteilung ist auch noch damit dran. Mhm. Also alles, was Malen, Stricken, Rätseln und so weiter betrifft, gehört auch noch so mehr oder weniger mit in meine Verantwortung.
Auch die Booknooks, sowas zum Beispiel?
Nee, die sind bei uns beim Geschenkbuch angesiedelt im Erdgeschoss. Aber das hindert mich nicht daran, privat auch Booknooks zu besitzen und zu basteln.
Ja, ja, klar.
Privat verläuft man sich natürlich dann auch gerne mal in die Taschenbuchabteilung, in die Fantasyabteilung.
Mhm.
Hast du während deiner Ausbildungszeit, weil du jetzt ja gerade gesagt hast, du bist so alles durchgegangen, hast du da eine Abteilung, sage ich mal, kennengelernt, die du vorher so gar nicht auf dem Schirm hattest und die eigentlich richtig interessant ist?
Das Fachbuch tatsächlich.
Ja.
Mhm. Bis zu meinem Abschluss war auch noch nicht so ganz klar, ob ich wirklich ins Kinder- und Jugendbuch oder zu den Spielen komme oder ob ich eher im Fachbuch in der Jura lande. Und das ist inhaltlich als was ganz anderes.
Ja. Ja.
Und man muss sich als Buchhändler auch jetzt, man muss nicht juristisch sattelfest sein. Ne? Man ist nicht plötzlich Rechtsanwalt für die Kundinnen, die da kommen und fragen, aber man muss sich natürlich mit den Verlagen und den Büchern auskennen. Was ist ein Kommentar, was ist eine lose Blattsammlung, sowas alles. Und das ist schon sehr viel, sehr trockenes Wissen, aber es hat total System.
Das glaube ich, ja.
Ja.
Und das fand ich auch wahnsinnig faszinierend, sich da einzuarbeiten, weil das viel, also unten bei uns, gerade im Kinderbuch und bei den Spielen ist es chaotisch, ne? Also wir machen da so, wie passt und 3 Minuten später ist da ein 3-jähriges Kind durch und dann liegt sowieso wieder alles anders, als man es vorher dachte. Und oben im Fachbuch bleibt es ordentlich, wenn man da aufräumt meistens. Und das hätte mich auch schon fasziniert. Ich bin jetzt aber doch sehr froh, dass ich in der Spielabteilung gelandet bin, einfach weil es auch große Vorteile mit sich bringt. Man hat die Chance, wahnsinnig viele Sachen anzutesten. Ich war jetzt auf 2 verschiedenen Spieleschulungen gerade, einmal von Ravensburger, einmal von Amigo.
Oh, schön.
Und da sitzt man halt wirklich 8 Stunden in so einem Konferenzraum in einem Hotel und spielt Spiele.
Boah.
Das ist sehr, sehr
das
cool.
Das ist ja richtig genial.
Also wie gesagt, wir haben ja so ein bisschen Kontakt zu Pegasus.
Ja.
Ja.
Und die machen ja auch solche Sachen. Ne? Das ist schon sehr, sehr cool. Also die haben ja extra auch Räume zum Spielen in der Zentrale.
Ja. Ja.
Sind es denn Spiele, die in Entwicklung sind oder schon fertig sind?
Die sind schon fertig. Mhm. Das ist quasi eine reine Verkaufsförderungsmaßnahme, damit ich sozusagen bei der Beratung weiß, wovon ich rede.
Cool.
Das sind dann eigentlich immer so die aktuellsten Neuheiten, die gerade frisch rausgekommen sind. Und oft haben sie so 1-2 Klassiker nochmal zum Auffrischen dabei. Also jetzt bei Amigo zum Beispiel Piratenkapern.
Mhm.
Ultra geiles Spiel, gibt es schon ewig, aber macht jedes Mal einfach wieder Spaß.
Ja,
ja.
Mega gut.
Cool. Das klingt auf jeden Fall schon mal echt spannend. Und du hast ja auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Macht, aber so ein paar Möglichkeiten, die Spiele Abteilung zu gestalten und da auch Dinge anzuschaffen, die ich mit extrem großer Freude feststellen musste. Habe ich gesehen, dass irgendjemand, ich vermute du, für die Local Battle Mats verantwortlich ist.
Das wäre ich, nein. Ja, das ist super cool, dass ich, und das kann man schon, glaube ich, als Macht bezeichnen, natürlich muss ich ein bisschen die betriebswirtschaftlichen Zahlen im Hinterkopf haben. Ich kann mir jetzt von Loki Battle Mats nicht das Gesamtprogramm im Fünferstapel hinlegen, weil das kriege ich nie wieder abverkauft.
Nee.
Aber, also ich könnte schon, dann würde ich irgendwann mal Ärger vom Chef kriegen, der sagt, Jona, was hast du da gemacht?
Verstehe ich.
Aber grundsätzlich, wenn ich bei irgendwelchen Verlagen, irgendwelchen Händlern was finde, wo ich sage, oh,
ja.
Also wenn sich das in 7 Monaten nicht verkauft hat, dann kaufe ich das halt einfach selber. Dann kann ich das einkaufen.
Ja.
Und gerade so die Rollenspielabteilung ist da, glaube ich, das beste Beispiel. Mhm. Ich bin ja nicht ganz alleine verantwortlich. Meine Kollegin Katrin, mit der teile ich mir das so ein bisschen. Und wir sind, glaube ich, auch ein gutes Team, weil sie sehr viel so in diesen Klassiker Kartenspielen, Würfelspielen, Familienspielen, so ein bisschen die Sachen, die halt schnell gelernt und schnell gespielt sind.
Ja.
Mhm. Da ist sie total firm drin, da hat sie ungefähr alles gespielt.
Hervorragend.
Und ich bin halt Team, ich möchte gerne 3 Stunden Regeln lesen, bitte, und 2 Stunden aufbauen.
Ja.
Und wenn die Nacht dann noch nicht vorbei ist, wird vielleicht noch eine halbe Runde gespielt und dann vertagt auch.
Kann man mal
schon gerne Expertenspiele.
Genau, dann kann man mal antesten.
Ja.
Also nicht nur, ich liebe auch Dodlido oder ich spiele auch mal eine Runde Uno mit, gar kein Problem.
Mhm.
Aber da sind die Interessen doch schon ein bisschen unterschiedlich und das ist ja total praktisch.
Man muss es ja auch so ein bisschen daran anpassen, mit wem man spielt. Ja, ich habe heute auch mal wieder mit Ärger, den ich gespielt. Ne?
Mhm. Also, das ist auch ein Klassiker.
Wenn man mit Kindern auf der Arbeit spielt, ist das schon was anderes, als wenn man irgendwie
im
privaten Kreis mit der Nordtruppe.
Ja, genau, aber dadurch habe ich halt die Möglichkeit, auch so ein bisschen was anzutesten.
Ja.
Und als ich da angekommen bin in der Abteilung, ich habe in meiner Buchhandelsausbildung überhaupt das Thema Dungeons & Dragons für mich entdeckt.
Ah, okay.
Ich war in Frankfurt am Media Campus 9 Wochen
und
wir haben 9 Wochen lang jeden zweiten Abend Dungeons & Dragons gespielt.
Hervorragend.
Und dann kam ich wieder nach Hause und war so, okay, ich muss das jetzt leider alles einkaufen für den Laden. Das führt da kein Weg dran vorbei.
Ja.
Und dann hat es sich die ersten Jahre ein bisschen schwer getan.
Mhm.
Und dann kam Corona und Stranger Things war ein Ding.
Ja.
Plötzlich wussten Leute, was Dungeons & Dragons ist.
Ja. Total. Ein riesiger Hype dadurch. Ne?
Ja.
Also das und Critical Role sind so Sachen, die natürlich das irgendwie total hervorgebracht haben.
Absolut. Ja. Und ja, wenn man da dann einfach auch das Hintergrundwissen so ein bisschen hat und sich eine Kundenbasis aufbauen kann. Und das habe ich, glaube ich, über die letzten Jahre so, also was heißt ganz gut geschafft, die Leute sind gekommen, haben gesehen, das gibt es. Mhm. Und ich habe immer gesagt, wenn sie irgendwas suchen und nicht finden, ich kann auch andere Sachen bestellen, sagen sie bitte nur, was sie haben wollen.
Ja, das ist immer das
Problem. Das war immer so ein Ding, für mich ist das Back to the Roots, weil ich bin jetzt nicht auf dem Dorf, aber schon in einer kleineren Ortschaft groß geworden. Und es gab einen, beziehungsweise damals zwei Buchläden. Es gab keinen Rollenspielladen. Der nächste Rollenspielladen war 25 Kilometer entfernt. Musste ich dann irgendwie eine Stunde mit dem Bus fahren. Und der fuhr auch nur dreimal am Tag.
Ja.
Also von daher war das alles eher suboptimal. Und ich habe also tatsächlich meine Rollenspielbücher damals bestellt über den Buchhandel. Und ich habe mich über die ganzen Jahre immer gefragt, das sind doch Bücher.
Ja.
Warum hat nicht jedes zweite Buchgeschäft zumindest irgendwie so ein, zwei Rollenspielbücher? Ja. DSA hat das damals ein bisschen schlauer gemacht. Die haben Kästen gemacht und konnten damit im normalen Spielehandel vertrieben werden.
Ja.
Weil der Spielehandel aus irgendeinem Grund Rollenspielbücher nicht als Spiele gesehen hat. Und der Buchhandel hat die Rollenspielbücher als Spiele und nicht als Bücher gesehen.
Oh, naja.
Schwierig.
Ja.
Jetzt ist es in Grafformat da.
Ja.
Gott sei Dank. Wobei es ja aktuell, zumindest bei Dungeons & Dragons, ja schwierig ist mit der Lieferbarkeit von den ganzen Abenteuerbüchern, jetzt auch mit der Umstellung auf D&D und so. Ich hätte gerne mehr, aber es ist nichts zu wollen.
Ja.
Du hast ja auch andere Rollenspiele da.
Ja.
Du hast ja tatsächlich das Portfolio auch ganz gut erweitert. Ne?
Ja, also, die meisten Leute, sehe ich da.
Ja.
Du hattest auch mal, wie heißt denn das mit den Vögeln, die da, wo du einen Vogel spielst?
Humblewood?
Beziehungsweise nicht nur Vögel, ja genau. Ja,
das ist aber
auch Dungeons & Dragons quasi.
Ja, für wen, ne? Ja,
das genau.
Ich, da hattet ihr auch mal eine schöne Box da.
Mausritter habe ich gerade.
Das Mausritter, genau.
Auch sehr schön, ja genau. Schön.
Oh, ich habe bei euch, Skyrim gekauft.
Sehr schön.
Die kleine Box.
Ah, okay.
Weil ich wissen wollte, wie sie das gemacht haben. Wie sie aus Skyrim ein Regelwerk quasi fürs Pen and Paper gemacht haben.
Ja, ja.
Weil ich nämlich auch echt selbst Interesse gehabt hätte, das mal umzusetzen. Weil ich meine, ich habe Skyrim gespielt bis zum Abgehen. Ich kenne genug Leute, die diese Welt kennen.
Absolut.
Und es gibt so viele Möglichkeiten, da irgendwie eine Geschichte zu machen. Ne? Dann bist du da in Einsamkeit oder wie auch immer, ob du das auf Deutsch oder auf Englisch spielst. Einige sagen ja Einsamkeit, einige sagen Solitude. So. Dementsprechend, ne? Aber wie geil wäre das denn? Und ich dachte mir so, okay, ich habe es gesehen bei Graf und ich dachte mir so, okay, bevor ich mir jetzt selbst erstmal die Gedanken mache, gucke ich mir mal an, was die gemacht haben und wie die das gemacht haben.
Ja, woran bist du zufrieden?
Und das, was ich bis jetzt durchgelesen habe, ich konnte es noch nicht spielen, ich bin noch kein Spieler, aber das, was ich bis jetzt durchgelesen habe, war so, wo ich dachte, okay, solide, man müsste es jetzt spielen, um zu sehen, ob es auch so ein bisschen das ist, ob man das Feeling reinkriegt von Skyrim, weil Skyrim ist ja schon... Wenn man sich überlegt,
also
das ist ja nur
ein kleiner
Teil von dieser riesigen Welt,
genau.
Das ist schon reich, glaube ich, schon. Ne?
Ja,
ist schon,
ich
ist schon crazy.
Also genau, es ist ja nun, Skyrim ist ja Elder Scrolls 5.
Genau.
Und, ne, jetzt, wo du sagst, es gibt Leute, die kennen die Welt, jetzt kommt wieder der alte Mann raus. Nein, ich habe mit Daggerfall angefangen, also Elder Scrolls 2.
Ja, ich kenne Morrowind.
Ja, Morrowind ist Elder Scrolls 3, genau.
Da
und dann kamen wir Oblivion und dann kamen wir Skyrim. Oblivion war ziemlich krass. Ich habe gerade erst wieder den Remaster gespielt.
Oh ja, den habe ich mir auch geholt.
Ja, und muss sagen,
das
ist catcht dann immer wieder. Er gibt es auf Steam.
Sieht verdammt geil aus.
Sind die Unterhaltungen immer noch so wie damals, wo du immer auswählen musst?
Ja.
Und dann dass du es selber liest und nicht vorgelesen wird? Das habe ich dann.
Kommt drauf an.
Okay.
Also Plotpoint-NPCs haben durchaus eine Sprachausgabe, aber alles andere halt nicht unbedingt.
Das habe ich immer so ein bisschen damals, also als dann irgendwann, wie gesagt, Skyrim rauskam und ich dann wieder mal ein bisschen in Oblivion gespielt habe, dachte ich so, boah, nee, das lese ich mir jetzt nicht alles durch.
Für mich, also meiner Meinung nach, von der grundlegenden Spielmechanik das Beste, natürlich von der Grafik und heutzutage nicht mehr spielbar, ist der zweite Teil gewesen. Das hatte nämlich tatsächlich die Welt erschaffen, während du es gespielt hast. Das heißt, du hast Städte und sowas alles waren vorgeneriert, einige Dungeons waren vorgeneriert, aber das Spiel hat die Umgebung und die Dungeons generiert, während du durch die Landschaft gelaufen bist. Und du hattest noch eine ganz andere Kampfmechanik.
Ja.
Und zwar damals total innovativ, und zwar mit Mausgesten.
Mit Mausgesten.
Ja. Das heißt, du hast dich quasi über die Tastatur bewegt, aber du konntest über die Maus, wenn du die quasi linke Maustaste drücken und dann hast du eine Geste vollführt und je nachdem, welche Geste du vollführt hast, hat er eine andere einen anderen Angriff gemacht. Das heißt, wenn du so nach, die Maus nach vorne geschoben hast, also von dir weggeschoben hast, dann hat er gestochen. Wenn du die Maus von oben nach unten gezogen hast, hat er von oben gehauen. Wenn du von links nach rechts, dann hat er von links nach rechts gehauen. Das und du konntest ja mit der rechten Maustaste konntest du sogar parieren.
Das ist ja voll abgefahren.
Das heißt, du konntest also wirklich mit der Maus und mit Mausgesten parieren. Du musstest aber auch aufpassen, wo du parierst, von wo der Angriff kommt vom Gegner.
Boah, ja.
Das klingt stressig für jemanden, der nicht so eine richtig gute Hand-Augen-Koordination hat.
Es ist vor allen Dingen, also ich habe das letztens mal versucht zu spielen, das war aber irgendwie unspielbar. Es lag auch unter anderem daran, dass die Geschwindigkeit des Spiels von der Grafikkartengeschwindigkeit abhängt. Mhm. Also spielst du quasi auf Ultra-Fast.
Ja. Oh mein Gott!
Es ist quasi, oh, ein Gegner steht da hinten, oh, ich bin tot. Aber das Spiel selber hat mir damals, da habe ich viele Stunden drin versenkt. Also es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Eine der unheimlichsten Computerspielszenen hatte ich in diesem Spiel. Und zwar, es ging ja um einen König, der getötet wurde und dessen Geist jetzt in der Hauptstadt umhergeht. Mhm. Und du konntest halt auch in diese Hauptstadt gehen. Und wenn du nachts in der Hauptstadt gelaufen bist, dann ist dieser Geist irgendwo gewesen und hat die ganze Zeit Revenge gerufen. Mhm. Aber so Revenge, das war großartig. Das war so richtig gruselig. Du bist dann in dieser Stadt gewesen und hast überall waren Geister und musstest halt irgendwie versuchen wegzukommen. Das war, genau. Die Gegnermodelle waren nur noch zweidimensional.
Ja,
schön.
Ja.
Schön, ja, die guten alten PC-Spiele.
Ja. Aber um nochmal aufs Rollenspiel von Skyrim zurückzukommen, ich glaube, das steht und fällt dann schon sehr damit, ob der Spielleiter in der Lage ist, Landschaften zu beschreiben.
Ja, also ich finde, es ist, also, ne, wenn du jetzt mit Leuten spielst, die dieses Gebiet kennen, ich glaube, dann warten die das auch gefühlt. Weil das ist ja auch das, was du siehst. Ich meine, es gibt Leute, die machen Schnellreisen. Mache ich auch manchmal, wenn ich ganz schnell irgendwo hin will und weiß, da muss ich hin, da will ich was haben und muss wieder zurück. Mhm. Aber eigentlich bin ich der Typ Mensch, der sich das Pferd schnappt,
also
mit diesem Hotte dann da durch Skyrim läuft.
Boah, ich hasse Reiten bei Skyrim.
So, und ja, gut.
Sterben immer die Pferde weg.
Ja, ich habe dieses, am Anfang natürlich nicht, aber so gegen weiter Ende hin oder Mitte hin hat man dann halt irgendwann das Pferd von den Assassinen. Dieses.
Der Dark Brotherhood.
Das, was einfach nicht so schnell stirbt. So. Und das ist schon ganz cool dann.
Ja.
So. Also die Welt hat eine unglaublich tiefe Hintergrundgeschichte. Diese ganze Geschichte mit den Göttern und mit den, ich sag jetzt mal, Dämonen quasi. Ne? Ja, das ist alles schon, cool. Alles schon sehr, sehr cool. Ich finde, ich mag besonders den Take. Diese Welt an Zwerge oder an Zwergen genommen hat.
Ja.
Es sind ja eigentlich keine Zwerge, sondern es sind ja auch einfach eine andere Art von Elfen.
Genau. Ist ja, das erfährt man ja in Skyrim eigentlich, ne? Oder erfährt man das früher schon?
Ja, das erfährst du früher auch schon, aber Skyrim bringt es dann komplett raus.
Genau. Ja, das fand ich, dieses DLC fand ich echt ein bisschen schade. Also schade im Sinne von, du weißt, du hast da die letzten beiden, weißt du? Das kann auch nicht sein. Und dann,
naja,
wir sagen mal nicht, was passiert, weil es Leute so spielen wollen. Aber es war so ein
bisschen. Aber ich glaube, wenn wir Skyrim jetzt spoilern.
Ja, eigentlich schon, ne?
Elder Scrolls 6, das sollten wir nicht spoilern. Aber das ist ja auch noch nicht raus.
Genau.
Wird es jemals rauskommen? Werden wir jemals mehr sehen als das Video von der Bergkette?
Genau, kurz nach GTA 6 wahrscheinlich.
Ja. Oh, schön.
Ja. Jetzt Avowed für mich entdeckt.
Okay.
Das ist relativ neu auf Steam.
Ja.
Und das ist vom Flair her auch so, spielt sich ein bisschen wie Skyrim.
Oh ja, okay.
Vom Setting ein bisschen anders. Man ist auf so einer Insel, da ist irgend so ein Virus mit so Pilzen und Sporen ausgebrochen. Aber wenn man Skyrim dolle vermisst und so ein bisschen in die Richtung was spielen möchte, das ist, glaube ich, eine coole Sache.
Ja, okay, cool. Dann guck ich mal.
Oh, ja, mein Game-Kick momentan ist immer noch Mugenics. Da habe ich in der letzten Folge von berichtet.
Ja.
Genau. Kauft euch Mugenics, das ist großartig. Züchtet Katzen. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber ganz, ganz kurz. Du züchtest Katzen und schickst sie auf Abenteuer und gibst ihnen Halsbänder, die ihnen dann Klassen geben.
Mhm. Das klingt sehr süß.
Ja, und du hast dann auch so einen Grid-Kampf wie bei D&D quasi und musst dann Monster und Bosse besiegen.
Ach cool, dann muss ich mir das definitiv mal angucken.
Genau. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Graf. Ihr habt ein bisschen so eine besondere Stellung in Braunschweig. Ich sag mal, und Graf hat ja etwas geschafft, was vielen anderen Buchhandlungen misslungen ist. Und das ist quasi, sich nicht vertreiben zu lassen.
Also ja, die epische Heldensage von David gegen Goliath.
Ja, so ein bisschen ne, übertrieben, aber...
Ja,
erzähl sie uns.
Ich erzähle das gerne, obwohl ich damals noch überhaupt nicht bei Graf gearbeitet habe, noch nicht ansatzweise, dazu bin ich ein bisschen zu jung. Mhm. Aber ja, in der Tat, wer sich mit dem deutschen Buchhandel beschäftigt, kommt an einem Namen nicht vorbei, das ist Thalia.
Genau.
Und Thalia hat, und jetzt bitte nagelt mich nicht auf Jahreszahlen fest, vor diversen Jahren den Wunsch geäußert, uns doch bitte kaufen zu wollen.
Ja.
Wie sie das ja mit vielen Buchhandlungen so machen.
Vor wenigen Jahren Peine zum Beispiel auch.
Ja. Mhm. Und meine damaligen, oder die damaligen Chefs, ich war ja noch nicht im Unternehmen, haben aber gesagt, nee, wir möchten nicht verkaufen, wir möchten unsere eigene Buchhandlung bleiben. Wir haben nächstes Jahr 160-jähriges Jubiläum.
Das also richtig man, Tradition,
auch erstmal schaffen.
Ja, ja, klar.
Und Thalia hat gesagt, okay, wenn ihr nicht verkauft, dann mobben wir euch raus quasi. Also dann verdrängen wir euch vom Markt.
Ja.
Und wir haben ungefähr 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und Thalia hat gesagt, gut, wir machen 3000, gar kein Problem.
Ja.
Da, wo jetzt TK Maxx drin ist, dieses Gebäude, auf der Fläche waren Thalia, auch mit großem Café und Gedöns.
Ich kenne ihn nicht und ich wohne jetzt ungefähr knapp 5 Jahre hier in Braunschweig.
Ja, da ist er schon längst nicht mehr. Also,
crazy. Ich bin seit 16 Jahren hier und...
Ja. Also du kennst ihn noch?
Ich habe von der Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob das damals schon durch war oder ob das noch existiert.
Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich da als Kind mal mit meiner Mutter einkaufen war, weil der Kakao im Café sehr lecker war.
Ja.
Aber da
also, war ich so also an unsere Zuhörer, ne? Also wenn euer Buchladen um die Ecke in Thalia ist, dann geht da ruhig einkaufen. Das ist jetzt erstmal grundsätzlich nichts Verwerfliches.
Ja. Genau, grundsätzlich sind wir immer für den stationären Handel, egal welcher Name draufsteht.
Das stimmt.
Genau, aber spezifisch in Braunschweig kommt lieber zu Kraft.
Ja, total.
Wobei
aus diversen Gründen. Ne?
Also. Die Kolleginnen im Thalia auch total nett sind.
Ja.
Aber es ist halt Thalia und Graf ist halt Graf.
Genau, ist halt eine Kette.
Genau. Und ja, wir sahen uns quasi diesen Giganten gegenüber, der sagte, nö, wir dann müsst ihr zusehen, wo ihr bleibt. Und Graf sah zu, wo wir blieben.
Ja.
Und wir haben echt dolle reingehauen, was so Veranstaltungsprogramm angeht. Das
Festival
und so ist in der Zeit richtig groß geworden. Wir haben ja unsere eigene Kundenkarte, die Graf-Card, wo man bei jedem Einkauf 2% des Einkaufswertes sammelt und das für ganz schöne tolle Prämien einlösen kann. Und der Braunschweiger Lokalpatriotismus hat sehr für uns gearbeitet, weil dann doch auch so ein bisschen das geflügelte Wort entstanden ist, wer Braunschweiger ist, kauft bei Graf. Und uns gibt's noch. Thalia gibt's an dem Standpunkt nicht mehr. Wir haben ja im Schloss natürlich noch die Center-Filiale, was ja aber kein Vergleich ist zu einer 3000-Quadratmeter-Filiale.
Genau. Ja, damit ist der Thalia einfach ein weiteres Buchgeschäft in Braunschweig.
Ja.
Und ich sag mal, der große Platzhirsch ist und bleibt immer noch Graf. Auch mit Premium-Positionen. Und ich finde einfach auch, wenn man in den Laden reinkommt, das hat erstmal Charakter. Hm. Ich finde insbesondere diese riesigen Tische mit den ganzen Remittenten, mit den ganzen heruntergesetzten Büchern.
Ja, die Sonderangebote.
Die Sonderangebote.
Ich lieb's.
Tatsächlich.
Ich finde da immer irgendwas.
Ja.
Also nicht zwangsläufig immer für mich, sondern auch als Geschenk oder sowas. Ich find's geil.
Genau. Also eigentlich, wenn ich mit meiner Frau in die Stadt gehe, wir nehmen immer was mit. Gerade als die Heruntergesetzten nochmal heruntergesetzt waren, gab es einen großen Tisch, da waren dann teilweise, gab es dann für 1 Euro oder für 1,20 Euro Bücher. Und meine Frau ist halt Bibliothekarin und die betreut eine Schulbibliothek und die hat dann natürlich für die Schulbibliothek dann nochmal 2 große Taschen rausgetragen. Von diesen heruntergesetzten Kinderbüchern vor allen Dingen auch.
Ja.
Und das sind so Situationen, wo wir sagen müssen, gerade die deutschen Kinderbücher haben dann den Vorteil der Buchpreisbindung. Das heißt, da ist es eigentlich im Grunde genommen fast egal, wo ich es kaufe. Und dann macht es mir das auch viel, viel, viel einfacher, den lokalen Buchhandel zu bevorzugen.
Ja.
Sie bestellt mittlerweile auch größtenteils über den Graf-Shop, alles, was sie kriegen kann. Gut, bei englischsprachigen Titeln muss sie natürlich gucken, wo es günstig ist, ne? Weil wird ja für den Schulträger angeschafft.
Ja.
Aber alle deutschen Werke werden grundsätzlich dann...
Genau. Ja. Und da haben wir ja auch den Vorteil, dass der deutsche Buchhandel als Branche ja gesetzlich wirklich gut sozusagen geschützt ist.
Genau.
Durch die Buchpreisbindung, die ja viele Vorteile mit sich bringt für oder die ja auch dazu gedacht ist, das Kulturgutbuch zu schützen und die Diversität zu gewährleisten, dass wir eben nicht, und das merke ich zum Beispiel bei den Spielen, ist es anders, dass wir uns nicht im permanenten Preiskampf befinden mit Amazon und Thalia, sondern dass wir bei den Büchern immer sagen können, es kostet hier genau das gleiche wie bei Thalia, wie bei Amazon, wie überall, außer es ist kaputt oder es ist gebraucht, dann natürlich nicht mehr, aber wenn du ein neues Buch kaufen möchtest, es kostet überall das gleiche.
Oder out of print kann auch, glaube ich, runtergesetzt werden, irgendwie sowas, ne? Oder
ja, wenn es dann eben dieses moderne Antiquariat, also diese Sonderangebote draußen sind, dann schon, aber in aller Regel sind die Preise überall gleich. Und wir werden ja sehr schnell beliefert. Also wenn du jetzt heute Abend kurz vor 18 Uhr bei mir gewesen wärst und gesagt hättest, ich brauche noch schnell das und das Buch und ich habe es gerade nicht da, in aller Regel kann ich es dir zum nächsten Morgen bestellen.
Ja.
Also schneller sind in Apotheken.
Ja, ja, das ist, das ist wirklich schon faszinierend. Ich finde es halt auch großartig, dass ihr versendet.
Ja.
Ne? Und ich weiß nicht, ob ihr Statistiken dazu führt, aber ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, die auch immer so 1 oder 2 Euro Versandkosten freiwillig hinzufügen.
Das ist super.
Das finde ich übrigens richtig toll. Also man kann sich die Bücher kostenfrei schicken lassen.
Ja.
So, für alle, die sagen, ich möchte das, also ich finde das wichtig, weil alle anderen versenden ja auch kostenfrei.
Ja.
Kann ich sagen, ich lasse mir das kostenfrei schicken. Ich glaube, es ist aber ein Feld, wo du eine Zahl eintragen kannst, wenn du freiwillig ein bisschen Versandkosten zahlen willst.
Das ist natürlich nicht schlecht.
Ja, für uns ist es natürlich mega hilfreich, weil in dem Moment, wo wir sagen, wir versenden Versandkosten frei, wir senden für die KundInnen Versandkosten frei.
Genau.
Wir tragen natürlich trotzdem alle Kosten von Verpackung, vom Material über das Porto, über die Arbeitskraft, die da reingeht, das Buch ordentlich zusammenzupacken und rauszuschicken.
Das vergessen viele Leute einfach.
Ja, klar.
Das steckt dahinter, das machen wir halt auch alles bei uns im Haus. Und das ist ja auch dann wieder der große Unterschied, der für mich aber auch so die Freiheit und das Schöne an dem Beruf des Buchhändlers bei Graf bedeutet.
Ja.
Wir machen alles selber. Du kriegst alles mit von, also ich habe den Verkauf im Regal, ich sage, okay, ich möchte das nachbestellen. Dann bin ich derjenige, der im Computer sagt, okay, ich bestelle das nach. Ich rufe den Vertreter an oder schreibe eine E-Mail oder bin im Online-Shop und sage, okay, ich bestelle jetzt hier 5-mal Spielleiterbuch nochmal neu. Dann kommt das Paket im Keller an, ich packe das Paket aus, ich sage dem Computer, es ist jetzt da und das hat es gekostet, ich klebe den Aufkleber drauf und stelle es ins Regal. Also der gesamte Ablauf ist bei mir in der Hand.
Ja.
Und das macht schon auch irgendwie ein gutes Selbstwertgefühl.
Ja. Ich finde halt diese ganzen Aktionen, die er macht. Es ist ja jetzt nicht einfach nur, ich sag mal, wie im Lebensmittelhandel, ja, wo ich reingehe, dann habe ich da meine Joghurts, da habe ich meine Bananen, da habe ich meine Bierflaschen, sondern ich finde, bei euch merkt man, dass da ganz viel Persönlichkeit, ganz viel Liebe drin steckt zum Buch, zum Lesen an sich. Das sind so die kleinen Details, die mir persönlich immer wieder auffallen. Das sind so Sachen wie dieses Blind Date with the Book.
Ja, da stand ich auch letztes Mal vor. Oh, ich habe alles durchgelesen.
Das ist so geil, Das ist,
ich war kurz davor und da dachte ich so, oh nee, du hast so einen großen Buchstaben.
Ja, das musste jetzt platztechnisch wieder ein bisschen weichen, weil wir da jetzt im Juni natürlich gerade den Pride-Tisch stehen haben.
Ja.
Da sind aber auch immer noch unsere queeren Blind Date with the Book sind mit drauf. Jetzt haben wir gerade unsere große Sommerwelt, das ist auch neu, sieht auch super schick aus. Wir haben ein gigantisches, pinkes, aufblasbares Flamingo direkt hinterm Eingang.
Okay,
ich muss nochmal irgendwie.
Der Kollege ist echt, der macht mir jeden Tag gute Laune. und wir probieren halt immer mal wieder was Neues aus.
Ja.
Und auch da, Thema Veranstaltungen, darf ich auch so ein bisschen machen, was ich will. Also,
ja, sehr cool.
Wir haben jetzt die lange Nacht der Spiele bei Graf.
Ja.
Ich möchte nicht sagen regelmäßig, weil regelmäßig ist es nicht. Das findet immer genau dann statt, wenn ich und meine eine Kollegin vom Veranstaltungsteam, wenn wir sagen, an dem und dem Donnerstag haben wir beide Zeit und Bock, dann machen wir das jetzt.
Wie funktioniert das?
Sagen, was der Stille?
Magst du mich mal ab?
Genau, also wir...
Ich auch.
wir öffnen unser Café nach Ladenschluss für ungefähr 30, 35 Leute und stellen unsere gesammelten Spielexemplare und unsere Hilfestellung quasi zur Verfügung.
Ach, cool.
Snacks gibt es auch, Getränke kann man kaufen.
Ja.
Und dann machen wir in der Regel so bis, gegen 11 einfach sozusagen, dass man kommen kann und mit Freunden oder mit Leuten, die man dann neu kennenlernt vor Ort, einfach mal breit Spiele testen kann, von bis alles, was wir dazu da haben. Ein bisschen Moonlight-Shopping nebenbei kann man auch noch betreiben. Also wenn man dann sagt, okay, ich habe das getestet und finde es geil, ich will das haben, dann kann man es sofort dann kaufen.
Ja, super.
Genau, und meine Kollegin und ich sind halt da und geben Hilfestellung, erklären Regeln, beraten.
Mhm. Ja.
Und das macht echt wahnsinnig viel Spaß. Das ist eine total familiäre Atmosphäre, weil es eben, das Café ist nicht so riesig und die Tische sind leider sehr klein.
Ja.
Aber so 30, 35 Leute sind wir meistens.
Ja.
Und dann sind das so,
das ist aber schon viel, das Café,
drei, vier Stunden.
Ja.
Also dann,
das ist schon gut.
Also, ich wollte gerade sagen, also ich kenne ja das Café. Ich liebe das Café. Ja. Ich finde es super genial da.
Ja.
Ich mag das da sehr gerne. Die Ecke. Und wenn ich mir jetzt überlege, 30 Leute, die da spielen, da schon?
Ja, also es ist dann auch kuschelig. Bei den Temperaturen würde ich es jetzt ungern.
Ja, verständlich.
Wir haben letzten Samstag Veranstaltung, wir haben diesen Samstag Veranstaltung.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Genug trinken, würde ich sagen.
Ja,
wir haben schon Ventilatoren organisiert.
Ja, das ist sehr gut.
Ja.
Ich habe schon überlegt, ob ich mir selber einen mitbringe. Ich werde mir eine Wanne mitnehmen, werde meine Füße in Wasser stellen. Vielleicht brauche ich noch ein Kilo Eis bei Rewe oder so.
Ja. Das klingt sehr gut.
Ja. Nee, aber ich finde das total, das finde ich, also ist eine richtig, richtig gute Idee. Also ich kenne das von Spieleläden, die das gemacht haben, dass die teilweise dann irgendwie einmal im Monat so einen Open Game Tag gemacht haben. Und dass ihr das auch macht, finde ich richtig klasse.
Ja.
Kann man das auf der Webseite dann sehen? Wie komme ich an die Info?
Ja, genau, das wäre jetzt
Also Instagram ist natürlich immer so unser schnellster Kanal, um an Infos zu kommen. Das ist dann Buchhandlung Graf 38.
Mhm.
Wir haben ja zwei. Einmal Buchhandlung Graf und die 38. Das ist so der Schwerpunkt auf unser Signiergeschäft. Wir haben ja, wir sind ja groß im Game, was personalisiert signierte Bücher angeht.
Ja.
Genau, und der Account ist dafür quasi hauptsächlich gedacht. Und Buchhandlung Graf 38 ist dann das, was das Ladengeschäft betrifft.
Ah, okay.
Also was wirklich für Leute, die, die hier in der Gegend wohnen, eben auch interessant ist. Und da bewerben wir auch Veranstaltungen auf unserer Homepage natürlich.
Ja.
Unter dem Veranstaltungsreiter quasi taucht es dann auch mit auf.
Ja.
Guck mal, ich wusste gar nicht, dass ihr zwei Instagram-Accounts habt.
Das ist gut zu wissen.
Das werde ich
mal ändern. Ich bin selber auf Instagram jetzt nicht so unterwegs. Nicht eher so in Sachen Meidung.
Tatsächlich hole ich Data, sie meine Informationen raus. Also ich persönlich, deswegen finde ich das ganz gut.
Da bin ich ein sehr großer Freund des DID, des Digital Independence Day. Aber vielleicht gibt es ja demnächst irgendwie mal ein paar coole europäische Netzwerke, in die man sich da begeben kann.
Man kann jetzt nur Fingers crossed, ne? Das wäre ganz cool, wirklich.
Ja.
Das wäre schon schön. Ja. Genau. Weil so oft bin ich halt auch nicht in der Stadt, um dann halt an eurer Tür zu sehen, so, ne?
Da hängen dann auch immer nochmal Plakate.
Genau,
ja.
Das sehen wir immer zu spät.
Online ist es auch dann, sobald wir selber wissen, wann es stattfindet.
Wann kommt denn wieder, ich war mal bei einer Lesung bei euch, das waren 5 oder 4 Autoren, jetzt bin ich verwirrt. Aber es ging um die Minen der Macht, da war unter anderem Bernhard Henn dabei und dann noch ein anderer Autor, auch aus Braunschweig, boah, dessen Namen ich gerade voll vergessen habe. Das war top. Das war richtig cool. Wann macht ihr sowas wieder? Also vielleicht nicht unbedingt mit dem, wäre natürlich cool mit. Aber sowas ähnliches. So. Also es gibt ja auch die Tour, die Fantastik, Meister der Fantastik. Genau, so schimpft sich das. Da sind dann Markus Heinz, Bernhard Hennen und Kai Meier dabei, die dann halt so ein paar Städte abtouren und dass sich dann, ich sag mal, irgendwo einmieten und dann halt ein bisschen was von ihren aktuellen Büchern vorlesen. Und dann gibt es halt klassisch Frage-Antwort-Runde und danach gibt es tatsächlich noch eine Signierrunde. Also wird manchmal spät.
Ja.
Frage, würdet ihr auch sowas machen?
Bestimmt. Ich entscheide das nicht. Ich darf nur Spielabend machen oder nicht Spielabend machen.
Aber kannst du da...
Ich habe Connections so und kann das mal...
Ja, sehr schön.
Das wäre ja mega geil.
Genau, Lesungen. Was ist deine bisher netteste Begegnung mit einem Autor oder einer Autorin gewesen im Rahmen deiner Arbeit?
Das ist tatsächlich nur so zum Teil meiner Arbeit. Ich bin neben meiner Tätigkeit als Buchhändler auch noch ehrenamtlich engagiert bei der Braunschweiger Jugendbuchwoche. Das ist immer im November eine Woche, wie der Name schon sagt, wo wir ungefähr 16, 17 Autorinnen aus ganz Deutschland einladen und die dann an Schulen Vormittagslesungen machen. Aktuell sind wir bei 60 Schulen und 220 Lesungen, die in dieser einen Woche stattfinden.
Cool. Das ist eine ganze Menge. Ja, nur in Braunschweig oder?
Also und Umland. So die Vororte auch noch, aber eigentlich Braunschweig.
Eigentlich Braunschweig,
Und das ist jetzt... Oh, jetzt muss ich auch schon wieder mit Zahlen lügen. Es tut mir fürchterlich leid. Ich glaube, wir sind jetzt bei der 45. oder 46. Braunschweiger Jugendbuchwoche, die dieses Jahr dann stattfindet.
Wow.
Also auch quasi Kulturinstitution mit Historie.
Ja, nicht schlecht.
Da sind eben auch die Braunschweiger Buchhandlungen, also Plural, der Bücherwurm zum Beispiel, auch ganz groß engagiert. Ja. Die Stadtbibliothek mischt damit. Und ist öffentlich auch gefördert, damit die Schulen nicht so viel Geld quasi für jede Lesung bezahlen müssen und sich das auch leisten können.
Ja.
Und dann machen wir wirklich von der ersten Klasse bis zur Berufsschule versorgen wir alle.
Oh wow,
und wenn man dann im Team ist, dann lernt man halt auch die ganzen Autorinnen kennen.
Ja.
Und das ist super cool. Und ich habe da jetzt persönlich auch schon echt tolle Begegnungen mit rausgenommen. Zum Beispiel Christian Linker. Ist wahrscheinlich bei euch nicht so der Begriff. Der schreibt sehr, ich sag mal, themenlastige Jugendbücher, aber richtig cool. Der hat jetzt vor, das müssen jetzt schon 3 Jahre gewesen sein, glaube ich, 2023 auch endlich mal ein Fantasy-Buch rausgebracht. Zielgruppe würde ich so sagen 15, 16 plus, also zählt als Jugendbuch.
Also schon so Young Adult oder?
Ja, genau. Ja. Awakened. Hat er allerdings unter Pseudonym geschrieben, also findet man nicht unter Christian Linker, sondern unter C.L.Born bei DTV beim Verlag.
Ja, der Name sagt mir sogar
was. Ja, ich wollte sagen, mir sagt
C.L. Born habe ich schon mal gesehen,
So ein schickes rotes Awakened, also relativ generisches Cover, damit es in das Genre gut reinpasst. Wenn ihr da ins Impressum guckt, wird euch ein Name ins Auge stechen.
Meiner nämlich.
Ich habe da das Sensitivity Reading für ihn gemacht. Wir haben uns über den Buch kennengelernt. Super korrekter Typ, der hat früher auch Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt, darüber sind wir ins Gespräch gekommen und er hat gefragt, was ich so privat lese, wenn ich nicht gerade Kinderbücher lese. Ich sagte, naja, schon Fantasy halt, ne? Und er sagte, oh ja, ich würde eigentlich auch echt gerne mal Fantasy schreiben, aber ich bin so der Themenonkel. Und dann habe ich gesagt, ja, mach doch, ich würde es lesen. Und ein Jahr später haben wir uns wieder getroffen bei dieser Jugendbuchwoche und er sagte, rate mal, was ich schreibe. Fantasy, willst du reinlesen? Cool. Ich sagte, ja, sofort gepaart. Und dann habe ich reingelesen und hatte eine sehr starke Meinung, weil dann mein innerer Grammatikverfechter auch irgendwie rauskam. Also, der kann natürlich sinnvoll Deutsch schreiben, so das ist es gar nicht gewesen. Aber ich hatte dann so 2, 3 Anmerkungen und unter anderem die Anmerkung, ich bin total Fan von deinen Charakteren. Und einer dieser Charaktere ist eine nicht-binäre Person, die auch Dungeon Master ist. Und um da eben, weil er als heterosexueller Cis-Mann da nicht so die Insights hat,
das ist leider oft so,
sagte dann, ich suche eigentlich einen Sensitivity Reader für diese Figur, hast du nicht Bock?
Ja, cool.
Ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Deswegen stehe ich vorne im Impressum.
Ja, sehr cool.
Ja, und er hat jetzt dieses Jahr den immer in Braunschweig verliehenen Friedrich-Gerstäcker-Preis gewonnen. Das ist ein Jugendliteraturpreis, der alle 2 Jahre in Braunschweig vergeben wird, für Bücher, die so das Thema Begegnung, menschliche Offenheit, sowas in die Richtung vermitteln und da ist er Preisträger gewesen und ich durfte die Laudatio halten.
Wow!
Also da sind schon echt krasse Begegnungen auch im Haus entstanden.
Ja, das sind so die Dinge, die dann so irgendwie, ich bin ja auch immer ein bisschen gerne so ein bisschen international unterwegs, was so gerade Buchhandlung, ich bin viel in London unterwegs.
Schön.
Und da gibt es ja nun auch berühmterweise auch sehr, sehr viele sehr, sehr coole Buchhandlungen.
Oh,
ja.
Oh mein Gott.
Und da zum Beispiel war ich auch im Forbidden Planet.
Weißt
du Bescheid? Der ist großartig.
Boah, ich war da
im Keller.
Im Keller. Und ich war da irgendwie, ich glaube, ich war 2,5 Stunden
diesen Laden oder so. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Das ist unglaublich.
Ich war da noch nicht, aber ich bin im August in London. Also ihr müsst mir, glaube ich, einfach mal eine Liste schreiben.
Ja, ich kann dir eine Liste schreiben, tatsächlich von denen, die du unbedingt sehen musst.
Und wie heißt dieser andere Laden? Irgendwas mit
Orcsnest.
Orcsnest.
Ist direkt um die Ecke. Ist alles am Seven Vials. Also Oxnest, der so einer der ältesten Rollenspielläden.
Und das merkt
der man. Ist klein.
Der ist klein,
aber,
der ist eng.
Aber der ist so richtig geil.
Kleine Mini-Treppe nach oben.
Du hast so eine Stahlplattform in der Mitte. Der ist richtig urig. Und der ist halt, weiß ich nicht, 6-7 Minuten zu Fuß vom Forbidden Planet entfernt. Und ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der größte Buchladen Londons ist auch 5-10 Minuten von da entfernt. Mhm. Du läufst von da innerhalb von 10 Minuten nach Chinatown. Das ist halt auch eine Ecke, die kann ich nur sehr empfehlen. Und ich kann dir da ein Lokal empfehlen zum Essen. Da war ich schon zweimal. Das ist richtig, richtig. Die machen richtig lecker Santini. Wäre auch was für dich. Die haben auch richtig geile vegane Angebote.
Oh, dann,
Die haben so Oatmeal-Angebote und sowas alles. Ja. Also so, genau. Aber wir schweifen ab. Genau, Forbidden Planet. Warum ich darauf komme, ist, und zwar haben die ganz viele signierte Bücher. Und die haben ein ganzes Regal mit signierten Büchern. Kosten das gleiche wie die anderen, also sind nicht teurer, ne? Also die haben ja keine Buchpreisbindung. Ja. Habt ihr auch sowas in der Art?
Wir haben kein spezifisches Regal dafür, aber wir haben Massen an signierten Büchern im Laden. Dadurch, dass wir ja immer diese Vorbestelleraktion haben, wo man dann online teilweise auch richtig mit Namen signiert, nicht immer, kommt drauf an. Und da bleibt natürlich oft was übrig. Und das kriegen wir dann regulär im Verkauf, alles was so nicht sozusagen vorbestellt wurde. Da kann man auch echt tolle Funde machen. Und wir sind oft auch so der letzte Laden in Deutschland, der noch Farbschnittausgaben
verkauft. Ah, okay.
Auch nicht immer, aber oft. Und da haben wir dann auch wirklich Kundinnen aus ganz Deutschland, die anrufen und sagen, haben Sie das noch mit Farbschnitt? Ich brauche Teil 4 von der Reihe, aber es muss der Farbschnitt sein. Und dann sagen wir, ja, haben wir noch.
Das ist noch da, ja, cool. Habt ihr auch schon mal sowas wie Phantomsignierung gehabt? Also von Autoren, die heimlich reinkommen und Bücher signieren?
Also nicht, dass ich es mitgekriegt hätte. Ja. Meistens fragen sie dann schon.
Ja.
weil das bei uns so ein offizielles Ding ist, glaube ich.
Ja.
Wüsste ich jetzt nicht.
Ja, weil es gibt ja so eine Handvoll Autoren, die gerne in Buchläden gehen und dann ihre Bücher signieren.
Wie witzig das auch einfach ist, ne?
Ja. Ich meine, es ist immer so, es ist ja auch die Frage, ne, also weil technisch gesehen ist es, glaube ich, Sachbeschädigung.
Wahrscheinlich, ja.
Ne, also es verändert ja den Gegenstand.
Ja.
Ne, aber ist es dann eine Beschädigung des Objekts, wenn der Autor selber seine Signatur da reinschreibt, ne? Aber genau.
Müsste ich jetzt so mal aus betriebswirtschaftlicher Sicht ganz böse sagen, solange das ein gut verkäuflicher Titel ist, ist das kein Problem. Finden wir super.
Ja.
Wenn das ein Titel ist, den wir gar nicht gut verkaufen und der sich auch durch die Signatur da drin nicht besser verkauft und den wir an den Verlag zurückschicken könnten, wenn das Buch noch im Originalzustand wäre, wenn wir es dann nicht verkauft haben, dann ist es blöd, wenn da plötzlich wer vorne was reingeschrieben hat. Aber wie gesagt, ich glaube, es kommt, also ich wüsste es jetzt nicht, dass sowas irgendwie regelmäßig vorkommt.
Nee. Habt ihr auch eine riesige englische Abteilung, was ich gut, also die ist ja auch gerade vergrößert worden vor kurzem, was meine Frau sehr gestreut hat übrigens. Also, ne?
Ja,
sehr schön. Das Kompliment auf jeden Fall weitergeben.
Vielen Dank, richtig.
Eine der bestsortierten und größten englischsprachigen Abteilungen, die ich hier in der näheren und auch weiteren Umgebung kenne. Also musst du, glaube ich, auch schon in eine richtige, also nach Hamburg oder nach Berlin fahren, um sowas ähnlich Vergleichbares zu finden.
Ja.
Also mir fällt jetzt hier auch nicht mal in Hannover auch nur ein Geschäft ein, in dem irgendwie auch eine vergleichbare englischsprachige Abteilung wäre.
Ja, also da haben wir auch eine wahnsinnig engagierte junge Kollegin, die auch jetzt letzten Sommer erst ausgelernt hat.
Ja, krass.
Die ist so in meinem Alter und liest eben selber auch hauptsächlich auf Englisch, ist auch immer echt viel unterwegs, auch in London und in Japan und bringt da einfach auch Inspiration mit.
Ja.
Liest wahnsinnig viel und hat einfach, glaube ich, auch ein gutes Händchen so für Trends und was gerade irgendwie...
Ja,
ich hab da immer Sachen gefunden bisher. Also wir gehen da nie rein. Also ich bin, die Male, die ich quasi mit leeren Händen aus dem Laden wieder raus bin, kann ich, glaube ich, an einer Hand auch wieder abzählen.
Ja.
Also
vor allem die englischen Bücher kommen ja meistens zuerst.
Ne? Ja.
Und dann werden sie erst übersetzt,
wenn sie dann
halt von englischsprachigen Autoren sind. So, ne?
Ich bin also tatsächlich habe ich Dungeon Crawler Karl auch erst bei euch gefunden.
Ja.
Ja.
So, ich guckte und das fällt ja auch auf, das Cover fällt auf. Ja. Da dachte, was ist das denn? Ja. Guckte drauf. schlug die erste Seite und dachte, ja, muss ich mitnehmen.
Ja, kenn ich alles. Ja, und die Kollegin, die Englischen betreut, die Svenja, die ist auch mit Schuld an meiner Obsession mit Dungeon Crawler, Karl.
Ja.
Sie ist jetzt fast mit dem 8. Band durch.
Ja.
Und hat mich auch schon reichlich bequatscht gehabt. Ja, und ich sagte immer, ja, bald, wenn ich Zeit habe. Dann haben noch zwei andere Kollegen auch gesagt, du musst das lesen.
Okay.
Und dann habe ich irgendwie auf dem Freitagabend, ich wusste, ich muss noch lange Zug fahren, war ich so, okay, dann nehme ich das jetzt mit.
Ja,
ja, und Zugfahrt war vorbei, Buch war leer, so ungefähr.
Ja, das ist, also es liest sich wirklich weg, genau. Es ist so ein, ja.
Hast du einen Vergleich, hast du mit ihr darüber gesprochen, hast du einen Vergleich, wie Englisch und Deutsch ist? Also, nimmt sich das was oder nimmt sich das gar nichts? Also, ist da irgendwie... Weil manchmal gibt es ja so englische Gags, die halt im Englischen halt natürlich besser rüberkommen.
Ich bin inzwischen ein großer Verfechter von Originalsprache lesen, wenn man die Originalsprache gut kann. Ich habe jetzt in dem spezifischen Fall noch keinen Vergleich. Ich habe aber in letzter Zeit das Gefühl, dass man häufiger mal Pech hat mit den deutschen Übersetzungen. Mhm. Eine andere Freundin von mir, die nicht bei Graf arbeitet, liest auch eigentlich nur Englisch.
Okay.
Und die hatte mir For Whom the Bell Tolls empfohlen. Mhm. Es ist Dämonen-Romance, ein Genre, was ich überhaupt nicht lese, aber sie hat so davon geschwärmt, dass ich dachte, alles klar.
Ich wollte gerade sagen, die Romance-Abteilung im englischen Bereich ist auch nicht klar. Also auch diese Fantasy. Also ich war schon erfahren, auch Tusk Love ist auch zum Beispiel dabei.
Oh ja. Das ist ja für uns Critical Role Nerds. Habt ihr da eine Meinung zum Wendecover? Habt ihr beides schon gesehen?
Ich weiß nur, dass es das gibt, aber ich hatte es noch in der Hand. Deswegen, ich muss noch diesen Monat irgendwie nochmal zu Graf.
Ja.
Ich hab's jetzt noch nicht geschafft.
Ich hab's jetzt nämlich, also es lag ursprünglich nur unten in der Romance-Abteilung, der Romantasy-Abteilung. Und dann bin ich zur Kollegin und habe gesagt, ich muss das oben in mein Rollenspielregal stellen, weil die Zielgruppe ist Critical Role-Fans, Dungeons & Dragons.
Ja.
Und sie sagte, ja, bitte nimm mit, weil wir haben da vielleicht ein paar viele eingekauft dafür, dass das doch ein eher nischiger Titel ist. Und ich habe jetzt oben in meinem, über meinem Dungeons & Dragons Regal einmal das normale Cover
und
das Wendecover quasi nebeneinander gestellt, weil das Wendecover ist ja quasi die Illustration von Jester.
Ja.
Und auch hinten der Klappentext sind dann Blurbs von den ganzen Charakteren und das ist schon sehr authentisch und das ist schon schön. Und da muss ich sagen, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es natürlich schon gekauft und dachte auch, naja, offensichtlich kaufe ich das auf Englisch, weil es ist ja auf Englisch geschrieben. Mhm. Und gehe runter und meine Kollegin hat es auch da. So ein riesiges, labberiges, richtig hässliches Softcover.
Mhm.
Wirklich also weniger als unspektakulär. Ich dachte, nee, das will ich mir nicht ins Regal stellen, das sieht ja kacke aus. Und dann hast du die deutsche Ausgabe mit Farbschnitt und diesem Wendecover in festgebunden. Und ich dachte, ja, okay, also ganz...
Dann auch so
manchmal wirkt Qualität doch, ne? Also wir haben jetzt gerade, also wenn du mal guckst, die deutsche Ausgabe von Yves de Reich.
Ja.
Also,
die ist schon.
Falls du dir was ganz Abgefahrenes in die Rollenspielabteilung stellen willst, Yves de Reich.
Ja, ich...
Kann ich dir gerne
gleich erzählen. Hast du schon mal von gehört?
Nee, ist mir neu, aber es klingt...
Yves de Reich ist ein Rollenspiel, das aber quasi ein Spielbuch in sich ist. Also du hast nicht irgendwie ein Rollenspiel, du erschaffst dir Charaktere und spielst Abenteuer nach Abenteuer, sondern du hast ein vorgefertigtes Abenteuer mit vorgefertigten Charakteren, das du durchspielst. Du kannst theoretisch auch selber Charaktere schaffen, aber es ist darauf ausgelegt, mit diesen Charakteren... dieses Abenteuer. Mhm. Und Yves de Reich, du spielst Vampir-Spezialagenten, die nach Deutschland im Zweiten Weltkrieg geschickt werden, um Hitler zu essen.
Ach, das ist ja reich.
Also am Ende ist dein Ziel, Hitler zu essen.
Ja.
Yves de Reich. Es ist ein wunderschön, hast du es da?
Ja, ich kann es
ist ein wunderschönes Kunstwerk von einem Rollenspiel. Und ich glaube, zumindest so ein Einzelexemplar damit mal hinzustellen, um einfach auch zeigen zu können, was eigentlich alles existiert, fände ich sehr gut.
Ja, wenn ich da irgendwie rankomme. Aber
Mach das mal. Ich zeige es dir gerne nachher, das ist unglaublich.
Genau. Ist der Storypunks Verlag.
Mhm.
Großartiger, relativ neuer Rollenspielverlag. Auch empfehlenswert sind die Produkte von Squink.
Mhm.
Ja.
Auch ein guter, neuer Rollenspielverlag. Kann ich dir nachher nochmal eine Empfehlung geben.
Sehr gerne. Genau.
Die bringen halt auch, das sind alles beides deutsche Verlage, die halt eher nischige Produkte ins Deutsche übersetzt haben und da gute deutsche Exemplare rausgebracht haben.
Ich meine, sind wir ehrlich, Pen and Paper ist immer noch so ein bisschen nischig.
Es ist immer noch ein bisschen nischig,
da
aber...
Da kann man noch mehr Nische reinbringen.
Genau. Also wenn ihr mal irgendwie wieder eine lange Nacht der Spiele macht und irgendjemanden braucht, der mal ein Rollenspiel vorstellt.
Ja, wir sind da.
Erklär mich gerne, wir sind da, wir erklären uns gerne bereit.
Ja, wir haben das tatsächlich beim allerersten Mal, hat ein guter Freund von mir eine ganz, ganz kurze Runde DSA
geleitet. Ja, hervorragend.
War super witzig, weil wir ein Pärchen hatten, die so in diese Zielgruppe reingehörten, Rollenspiele. Und dann hatten wir einen 7-jährigen Jungen und seine Mutter. Und der Kleine hat wirklich drauf gestanden, er will das mit testen.
Ja.
Und dann musste seine Mutter da auch mitmachen. Da hat er einen Zwerg gespielt und sie eine Elfe und die haben den Spaß ihres Lebens gehabt.
Ja, so. Also mit derartigen Runden, ne, hatte ich auch schon großartig. Ich hatte meine Großmutter mit am Tisch sitzen mit zwei Enkelkindern. Die Enkelkinder waren aber schon Teenager.
Ja.
Aber die Großmutter musste da mitspielen.
Ja.
Genau. Die hatte auch sehr, sehr viel Spaß.
Schön.
Genau, so kommen wir wieder zum Kreis, wieder bei Dungeon Crawler Karl angekommen, womit wir begonnen haben. Ganz, ganz kurz, wenn du aus der Spieleabteilung etwas empfehlen würdest, so zwei, drei Sachen, was würdest du Leuten, die ankommen und sagen, was würdest du jemandem sagen, das hat, ich kenne mich mit Spielen noch nicht wirklich gut aus, ich habe mal Mensch, ärgere dich nicht gespielt, ich möchte mal ein bisschen was Besseres und was Größeres, was wäre das Erste, was dir so in den Sinn kommt für jemanden, der noch nicht viel Erfahrung hat?
Boah, ganz schwierige Frage. Realistisch würde ich die Person erstmal ausfragen und sagen, okay, außer Mensch, ärgere dich nicht, noch irgendwas anderes gespielt. Suchen wir ein kleines Kartenspiel, suchen wir ein Brettspiel. Mhm. Soll es kooperativ sein, spielt ihr gegeneinander.
Sehr schön, ja.
Gibt es ein Thema, was gerade interessant ist? Seid ihr Naturfans? Möchtet ihr was Technischeres haben?
Sagen wir mal, kompetitiv, weil kooperativ kennt man ja noch gar nicht so richtig und es soll ein Naturthema sein und gerne ein Kartenspiel.
Ja, wenn die Bereitschaft, Regeln zu lesen, da ist, dann auf jeden Fall Mischwald.
Großartig.
Wahrscheinlich eher Dartmoor als das Grundspiel. Wenn man noch keins hat, würde ich mit Dartmoor anfangen, einfach weil es schöner aussieht.
Ja, ja, das ist richtig. Ja. Stimme ich zu.
Ja.
Okay. Für einen total erfahrenen Spieleveteran, der sagt, was habt ihr denn an Neuheiten da?
Ja, große Herausforderung. Jetzt muss ich mental gerade mal meine Spieletische mir so angucken, was ich da so stehen habe. Na gut, jetzt Kennerspiel des Jahres Nominierungen, wenn man das auch als neu betrachten möchte. Jetzt in Reihenfolge der Worte, Moon Colony Bloodbath heißt es, glaube ich.
Okay.
Von Alea, gehört zu Ravensburger, hätte ich nie mit gerechnet, dass die in dem Segment mal
was
werden.
Okay.
Die haben selber auch nicht damit gerechnet, glaube ich.
Ja, Alea ist schon, Family-Spiele, ne?
Und Moon Colony Bloodbath ist ja auch vom Genre nichts, was die jemals vorher gemacht hätten.
Okay, ja, witzig.
Du spielst eine Mondkolonie und es geht darum, möglichst viele Mondbewohner abzumetzeln. Also wer Dungeon Crawler Karl mag, wird dieses Spiel.
Großartig, ja.
Okay, weil es auch von diesem Humor lebt. Und das ist jetzt total blöd, dass ich das jetzt bewerbe, weil es natürlich nicht lieferbar ist. So wie alle Dinge, die jemals nominiert werden, immer sofort ausverkauft sind.
Ja.
Aber es kommt wieder.
Okay.
Angeblich werde ich Anfang nächster Woche 5 Exemplare bei mir auf Lager haben.
Okay,
wenn alles gut läuft. Toll, toll, toll.
Die Daumen, liebe Zuhörende, wenn diese Folge veröffentlicht wird, dann sind die hoffentlich noch nicht alle abverkauft.
Ja, wir werden
oder
sehen.
Oder hoffentlich schon, aber ich meine, und nochmal nachbestellt.
Ja,
aber,
am besten so.
Ah, krass. Idealerweise, okay, das ist eine sehr schöne Empfehlung, finde ich sehr gut. Vielen Dank, dass du hier bei uns warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Genau.
Ja, sehr gerne, definitiv.
Dann,
ja, ich werde auf jeden Fall mal wieder vorbeischauen und vielleicht werde ich mal explizit nach deiner Mehrigkeit, ich weiß nicht, Wenigkeit, wie sagt man eigentlich immer Wenigkeit? Naja, nach deiner Persona mal fragen.
Ja, sehr
oder ich komme eher so gegen Feier und dann hat man vielleicht mehr Zeit, um mal so ein bisschen durch die Spiele zu gehen.
Ja. Sag uns gerne Bescheid, wenn eine weitere Spielenacht ansteht.
Ja, bitte.
Genau.
Definitiv. Und wir müssen den anderen Instagram-Kanal folgen. Also ich zumindest. Sonst bekomme ich das ja gar nicht mit.
Ja. Manchmal tauche ich da auch auf. Ab und zu darf ich Spieltipps machen.
Sehr gut. Genau. Und wenn unsere werten Zuhörenden da draußen, wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann müsst ihr schon persönlich zu Graf gehen.
Ja.
In die Spielerabteilung und euch was einkaufen.
Genau. Einmal die
Treppe. Und beraten lassen.
Fragen, persönliche Fragen beantworte ich nur, wenn vorher ein Spiel gekauft wurde.
Genau. So sieht's aus. Fragen wie, was ist dein Lieblingsrollenspiel? Oder genau. Ja, schön, dass du da warst und an euch da draußen eine schöne Zeit und schmilzt nicht davon.
Ja, es ist nämlich gerade sehr, sehr warm.
Ja.
Also wirklich.
Hoffentlich
obwohl
nicht
wir
so
gerade
warm.
In einer relativ kühlen Küche sitzen.
Ja.
Ja, das ist wirklich großer Luxus, genau. Dass es hier keine 30 Grad hat.
Ja. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Spielt weiter.
Ja, bis denne. Folgt uns, kommentiert, schreibt und geht zu Graf.
Alles, was Tini gesagt hat.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.